Grün gründen. Stefanie Schuhknecht im Gespräch mit Menschen, die innovative Ideen umsetzen und vorausdenken.
Stellt euch vor, wir könnten einen Teil unserer Umweltprobleme einfach wegfuttern. Nicht wir selbst, sondern unsere Tiere. Und zwar nicht mit Soja aus Übersee oder Fischmehl aus leergefischten Meeren, sondern mit etwas, das schon seit Millionen Jahren perfekt funktioniert. Insekten. Und jetzt denken vielleicht einige, Insektenburger, das hatten wir doch schon mal. Stimmt, der Hype war da und ist vielleicht auch noch da. Aber während die mediale Aufmerksamkeit wieder abgeflacht ist, hat sich im Hintergrund etwas viel Spannenderes entwickelt. Denn nicht auf unserem Teller, sondern im Futternapf liegt das eigentliche Potenzial dieser kleinen Krabbler. Und in dieser Folge von Grün Gründen spreche ich mit Thomas Kühn, einem der Gründer von Farm Insect, einem Startup, das genau da ansetzt, wo man wirklich etwas verändern kann, nämlich in der Landwirtschaft. Wir reden über die Proteinrevolution, regionale Kreisläufe und darüber, wie aus Bioabfällen wertvolles Futter wird, direkt beim Landwirt vor Ort. Also macht euch bereit für einen Perspektivwechsel, der im Stall beginnt und beim Klima endet. Willkommen bei Grün Gründen. Schön, dass du da bist, Thomas, heute.
Ja, hallo Stefanie. Danke, dass ich da sein kann. Danke dir für die Einladung.
Ja, steigen wir doch gleich mal ein. Wie seid ihr denn auf eure Idee gekommen? Was hat euch da inspiriert? Und was macht eigentlich Farm Insect genau? Erzähl uns doch mal.
Genau. Farm Insect ist ein Agritech-Startup aus München, was es ermöglicht, regionales und nachhaltiges Protein auf landwirtschaftlichen Betrieben zu erzeugen. Und wie machen wir es? Wir machen es so, dass wir ein dezentrales, modulares System haben, in dem Landwirte Insekten aus regional anfallenden Reststoffen produzieren. Und unser Ziel ist es, das Soja und das Fischmehl zu ersetzen durch das nachhaltige Insektenprotein. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Wolfgang Westermeier und ich haben davor schon beide erfolgreiche Unternehmen in der Lebensmittel- und Software-IT-Branche gegründet und haben dann angeschaut, wo sind eigentlich die größten Probleme? Das ist der Klimawandel durch den CO2-Ausstoß. Und wenn man sich das anschaut, global gesehen, ist die Landwirtschaft für einen Großteil der Emissionen verantwortlich und hier die Tiermast. Hier sieht man natürlich, klar, Soja und Fischmehl sind hier die größten Treiber. Soja, Abholzung der Regenwälder, Fischmehl, Überfischung der Meere. Und so haben wir dann Farm Insect vor 5 Jahren gestartet.
Und jetzt ganz konkret, wie funktioniert das denn? Also ich habe natürlich bei Insekten auch Assoziationen. Also jeder denkt so vielleicht auch an das, was wir da diskutiert haben. Oh, jetzt müssen wir alle Insekten essen. Aber im Grunde ist ja die Nahrungsmittel, also füttern wir ja dann die Tiere, also und die Masttiere mit den Insekten. Aber vor Ort, wie funktioniert das? Erzähl mal, wie schaut das aus? Wie kann man das sozusagen dann auch in einen normalen landwirtschaftlichen Betrieb einbauen, sage ich jetzt mal?
Genau, also man kann sich das so vorstellen, dass es drei Hauptmodule gibt. Das erste ist eine Futterküche. Hier wird das Futter automatisch zubereitet. Hat Ähnlichkeiten zur Futterküche zum Beispiel wie in der Schweinemast. Also das wird den Landwirten bekannt sein. Der zweite Block ist die Automatisierung. Hier verwenden wir wirklich einen KUKA-Roboter, wie man ihn auch aus der Automobilbranche kennt, der die Kisten automatisiert. Also hier werden einfach Kisten genommen, werden vollautomatisch entleert, wieder vollautomatisch befüllt und dann wieder gestapelt. Und die dritte Komponente sind die Klimakammern. In den Klimakammern wachsen die Insekten auf. Und hier ist es sehr wichtig, dass wir ein tolles Klima haben, weil die Insekten wachsen sehr schnell. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das mögen vielleicht die kleinsten Nutztiere sein, die wir haben, aber die am schnellsten und effizientesten wachsenden. Das heißt, wenn wir einem Landwirt 4 Kilogramm von den Jungtieren schicken, hat er nach einer Woche 1 Tonne. Das heißt Faktor 250 in einer Woche. Das ist natürlich enorm, wenn man es auch vergleicht mit jedem anderen Nutztier. Das heißt, das ist natürlich auch ein schnelles Wachstum. Und der Landwirt erntet dann die Larven und verfüttert die dann selbst an die eigenen Tiere, wie zum Beispiel Huhn und Schwein. Oder er verkauft sie an uns, also wir kaufen die wieder zurück, verlassen die Partner verarbeiten und dann gehen die Produkte wie Insektenmehl und Insektenöl wieder in die Futtermittelindustrie. Aha. Also hier zum Beispiel Fisch, Huhn, Schwein und Haus.
Wir hatten ja schon mal im Vorgespräch drüber gesprochen. Das Spannende ist ja, dass sozusagen eigentlich das ja auch das Futter ist, das die Tiere in der Natur fressen. Also ein Huhn, das irgendwie im Hof pickt, das wird ja wahrscheinlich auch irgendwie Würmer oder Insekten irgendwie finden und der Fisch, der irgendwie rumschwimmt im Teich, ernährt sich ja auch im Wesentlichen davon. Das heißt, es ist eigentlich ein Stück weit das, was eh schon ist, in groß gedacht, wenn ich das jetzt mal so beschreiben kann. Und welche Hürden gibt es denn da momentan von der Regulierung? Ist es denn alles von der EU so gedacht oder habt ihr sozusagen, habt ihr das Gefühl, das ist sozusagen alles so gedeckt, wie ihr es jetzt macht? Oder gäbe es auch noch Bereiche, wo ihr sagt, da würdet ihr euch gern noch mehr Freiheit wünschen? Oder wie schaut es denn da jetzt gerade vom Regulierungsrahmen aus?
Genau, also wie du genau richtig gesagt hast, Stefanie, ist es, was wir eigentlich mit Insekten machen, eigentlich die natürliche Ernährung für viele Tiere. Also Hühner picken Würmer, Schweine oder Wildschweine essen Igerlinge, wenn sie draußen rumlaufen dürfen. Und das ist eine wichtige Proteinquelle in der Natur. Von der Regulatorik sind Insekten ja als Nutztier zugelassen seit 2017. Das heißt, sag ich mal, hier haben wir schon einen gesetzlichen Rahmen. Das heißt, wir können die Insekten auch natürlich legal mästen und das ist alles vom Gesetz geregelt. Was in der Zukunft wir uns natürlich noch wünschen würden, ist, dass noch mehr Futtermittelströme für die Insekten erlaubt werden. Aktuell ist es ja so, ich darf schon an die Insekten alle für Nutztiere zugelassenen Futtermittel verfüttern. Das ist heute schon erlaubt. Die Themen, die in Zukunft kommen werden, sind Themen wie zum Beispiel Speiseabfälle etc. Aber ich meine, da ist die EU schon, sag ich mal, auf dem richtigen Weg und auch von der Regulatorik. Die einzige Frage ist, wann wird es erlaubt? Die keiner beantworten kann, weil die Mühlen der Bürokratie mahlen da manchmal langsam. Aber ich glaube, das ist auch normal und das ist sozusagen, da würden wir uns mehr wünschen, aber es ist auch in Ordnung, so wie es jetzt schon ist. Also es funktioniert jetzt auch schon.
Diese Futterküche, die du beschrieben hast, ich habe mir ja schon mal vor Ort eine angeschaut, da wird ja sozusagen so ein Speisebrei gemischt, sag ich jetzt mal, der dann sozusagen in diese Kisten gebracht wird. Was ist denn da drin? Und ihr setzt ja sehr stark auf regionale Kreisläufe. Wo beziehen denn die Landwirte, also dann die Grundstoffe? Also kümmert ihr euch darum oder ist da jeder Landwirt dann sozusagen auch wieder in seinem Umfeld, kann der da alles einkaufen, was irgendwie gerade zufällig im Umkreis 50 Kilometer oder so passt zu dem System?
Genau, also wir stimmen uns mit dem Landwirt eng ab. Mein Ziel ist natürlich auch, dass es eine ausgewogene Futtermittelmischung ist. Also von der Biologie her können die Insekten fast alles verwerten. Aber in der Praxis ist es so, ich sage es ganz salopp, shit in, shit out. Das ist wie bei jedem anderen Tier. Das heißt, wenn ich schlechtes Futter gebe den Schweinen oder den Hühnern, entwickeln die sich auch nicht gut. Und genauso ist es mit den Insekten. Das heißt, die Rezepturen sind immer mit uns abgestimmt. Was macht Sinn? Also welchen Nährstoff macht Sinn? Weil es gibt Nährstoffe, die kriege ich vielleicht umsonst, aber die haben keinen Nährwert oder ein schlechtes Nährwertprofil. Und dann würden wir die gar nicht einsetzen. Weil das Wichtige ist auch, wir wollen natürlich auch einen guten, zuverlässigen Prozess haben mit einer, sag ich mal, gewissen Mastleistung, die ich haben möchte. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Deswegen verwenden wir, sag ich mal, nicht jeden Reststoff, der an.
Gib mir mal ein Beispiel, was wäre ein guter Reststoff?
Also gute Reststoffe, die zum Beispiel jetzt auch hier in Bayern verwendet werden, das ist natürlich regional unterschiedlich in Deutschland, sind zum Beispiel Weizenkleie, Kartoffeldampfschalen. Das sind so Klassiker, die wir hier haben. Was man in Weinregionen, das sind jetzt eher in den nördlichen Teilen von Bayern auch einsetzen kann, sind Dinge wie Traubentrester zum Beispiel, funktioniert auch sehr gut. Biertreber kann auch sehr gut funktionieren. Da ist aber auch nicht, für welchen Preis kann ich den Rest finanzieren. Biertreber ist je nach Region, je nach Ort, nicht unbedingt preiswert. Und das ist auch wichtig, auch wenn das wenn es zu teuer ist, würde ich das auch nicht. Das heißt, da gucken wir immer auf eine ausgewogene Futterbilanz. Das heißt, was für Nährstoffe liefert so ein Reststoff mit und was für eine Mastleistung kann ich dann erwarten. Aha. Und da würde ich auch den Landwirt, dass wir da eine ausgewogene. Und was natürlich immer dazu kommt, sind Ergänzer, wo zum Beispiel auch Mineralfutter etc. enthalten ist. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen. Hast du in den meisten oder fast allen Nutztierhaltungen auch drin, weil wir sind heute natürlich in einer optimierten Tierhaltung. Das heißt, wir gucken natürlich schon auf die Nährstoffbilanzen, was geht da rein ins Futter, weil wir wollen natürlich auch ein gutes Ergebnis am Ende haben.
Okay. genau, ihr schaut auf die Qualität, das ist ja auch gut als Futtermittel. Das, ich denke, die Bauern wollen ja sozusagen qualitativ hochwertige Futtermittel. Wie ist denn die Rückmeldung von den Landwirten? Habt ihr das Gefühl, euer Produkt ist erklärungsbedürftig? Ist es was, was einfach angenommen wird? Also ich stelle es mir sozusagen jetzt so schon, also wenn man das ist ja schon eher ein technisches Vorgehen, ist da jeder so offen, dass er gleich sagt, ja, super cool, ich spare mir teure Importe von Soja, oder wie viel Aufklärungsarbeit müsst ihr da noch machen?
Ich glaube, mittlerweile hat jeder Landwirt schon mal was von Insekten gehört und hat auch mindestens einmal von Farminsekt zumindest was gehört oder gelesen in irgendeinem Magazin, weil wir schon in allen relevanten landwirtschaftlichen Magazinen drin waren in Form von Interviews oder auch Anzeigen. Deswegen, das Thema ist mittlerweile bekannt. Nur natürlich ist es ein komplett neues Nutztier. Ich meine, fast jeder weiß, wie eine Schweinehaltung funktioniert, wie eine Hühnerhaltung funktioniert. Das kennt der Landwirt. Aber Insekten sind erstmal ein neues Thema. Deswegen müssen wir natürlich auch Aufklärungsarbeit leisten. Und ich würde sagen, die Bandbreite ist sowohl als auch. Also sehr viele, sehr positiv offen, Landwirtschaft der Zukunft. Wo investiere ich heute mein Geld rein? Weil ist die Frage, baue ich heute noch einen Schweinestall oder nicht? Das ist eine Frage, die viele unserer Kunden haben. Oder baue ich lieber eine moderne Insektenanlage, die zukunftsfähig ist? Aber natürlich muss man die erklären. Deswegen haben wir auch viele Führungen bei unseren Kunden, die Anlagen haben, um das einfach vor Ort zu zeigen, wie funktioniert so eine Anlage. Und es wird natürlich nicht jeder sofort Kunde werden, ist klar, weil manche sagen, ich schaue es mir erstmal an oder ich warte erstmal ab und guck mal. Aber es gibt viele, die sagen, okay, finde ich spannend und bevor ich mein Geld jetzt in Schweinestall investiere, investiere ich es lieber in ein Zukunftsthema.
Aha.
Was wichtig ist zu verstehen, ist in der Landwirtschaft, du wirst es wissen, da ist das Thema, dass sag ich mal, wir doch sehr stark abhängig sind von der Politik. Das heißt, also die Politik gibt ja die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft und Subventionen sind ja auch ein Teil, sag ich mal, der Einnahmen. Das heißt, es macht Sinn, in der Landwirtschaft etwas zu tun, was politisch gewollt ist. Das bedeutet, wenn, sag ich mal, die Insekten sind, wir sind ja auch gefördert von der EU-Kommission, sind von der EU-Kommission gewollt, sind von der Bundesregierung gewollt, sind auch von den Landesregierungen gewollt. Und es ist immer vorteilhaft, in der Landwirtschaft etwas zu machen, was politisch gewollt ist. Und da sind Insekten natürlich gerade ein tolles Thema.
Wenn du sagst, es ist von der Politik gewollt, die Begründung dafür ist ja mit Sicherheit zum einen der ressourcenschonende Ansatz, den ihr habt, weil auf der einen Seite haben wir dann weniger Importe, ich sage jetzt mal aus Brasilien, und weniger Rodungen an der Stelle. Aber auch, ihr habt ja sicher da auch mal eine Bilanz gemacht, wie viel spart man denn sozusagen im Verhältnis zu der klassischen Futtermittelverwendung? Vielleicht magst du da kurz mal den Vergleich aufmachen.
Gerne. Ich meine, so der klassische Vergleich, den wir nehmen, sind Soja und Fischmehl. Und im Vergleich zu Fischmehl sparen wir uns 50% CO2-Emissionen, im Vergleich zu Soja 2/3 CO2-Emissionen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, was immer wichtiger ist, wie nachhaltig werden Futtermittel produziert. Weil, ich meine, das Thema ist, das hatten wir am Anfang kurz angesprochen, dann für die neuen Sojaflächen werden heutzutage Regenwälder gerodet, weil die landwirtschaftlichen Flächen sind schon in Nutzung. Nicht so, dass die einfach umliegen und die Leute tun das nicht, sondern ich stehe in Flächenkonkurrenz mit anderen Flächen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema zu verstehen. Genauso bei den Fischen. Die Fische, die, sag ich mal, sind schon am Fanglimit. Also da werden jetzt nicht auf einmal hochzusätzlich Fische auftauchen, sondern ich habe hier, sag ich mal, ich bin schon an dem Limit. Und deswegen werde ich auch aus dem Meer in den nächsten Jahren auch nicht mehr Fisch rausholen können, weil ich schon, sag ich mal, das so weit automatisiert, industrialisiert habe, dass ich da jetzt nicht mehr rausholen kann. Das heißt, da haben wir begrenzte Ressourcen. Nur der Punkt ist, die Weltbevölkerung steigt, auch die Lebensstandards steigen global gesehen. Das heißt, der Fleisch- und Fischkonsum global gesehen steigt. Und das Problem ist, wie kann ich das wie kann ich dann die Nährstoffe dafür produzieren? Und mit den Insekten ist es spannend, wenn ich mir nur die Lebensmittelabfälle in der EU heute anschaue, könnte ich durch Insekten schon heute das komplette Soja- und Fischmehl ersetzen. Aha. Einfach nur von den Abfällen, die heutzutage schon anfallen in der EU. Das heißt, wir haben genügend Ressourcen und Nährstoffe da, um das einzusetzen. Nur aktuell nutzen wir sie noch nicht. Aha. Aber da, ja, damit Farminsekt und auch unser Marktbegleiter, um hier größere Mengen von nachhaltigem Protein zu erzeugen.
Das heißt, euer Ziel ist eigentlich schon, dass sozusagen die Reststoffe künftig noch stärker verwertet werden können. Also auch so, dass wirklich der Kreislauf auch bei dem, was momentan in den Abfall läuft, sage ich mal, oder vielleicht im Idealfall noch in die Biogasanlage, also gibt es ja verschiedene Nutzungsformen, sage ich jetzt mal, dass das künftig auch für die Insektenmast verwendet werden darf. Du hast jetzt gerade schon von euren, ich nenne es jetzt mal Mitbewerbern geredet. Gibt es in Deutschland noch jemand, der ähnlich unterwegs ist, oder seid ihr da allein auf weiter Flur oder vielleicht auch europaweit, weiß ich, wen es da sonst noch gibt?
Also wir sind der Marktführer und wir sind die dieses Modell erfunden und etabliert haben. Aha. Also im Insektenbereich. Jetzt gibt es manche, die das versuchen zu kopieren. Zum Beispiel so Unternehmen wie jetzt Reploid, so deutsche, österreichisches Unternehmen, die es versuchen. Aber die haben bisher noch nicht viele, sag ich mal, Anlagen, wenn überhaupt welche am Laufen. Das heißt, da sind wir aktuell, also in Deutschland sind wir mit weitem Abstand der Marktführer und europaweit werden wir dieses Jahr die Nummer eins werden. Das heißt, hier haben wir auch Kunden, wo die Technik etabliert sind und haben hier natürlich auch sehr etablierte Partner, wie jetzt zum Beispiel Big Dutchman, Scove, die vielen Landwirten im Begriff sind, einfach wo man sehr, sag mal, solide, seriöse Technik hat, auch von sehr renommierten und etablierten Partnern aus der Landwirtschaft.
Mhm. Was braucht es denn, damit ihr auf dem Wachstumspfad bleiben könnt? Wie schaut's mit Finanzierung aus? Habt ihr da das Gefühl, das System, das wir aktuell haben, reicht aus? Oder gibt's vielleicht auch Lücken, wo ihr sagt, da fallt ihr irgendwie durch ein Raster? Ist ja schon auch ein spezieller Bereich. Also der Landwirtschaftsbereich ist jetzt auch nicht wie jeder andere. Wie seht ihr da die Situation gerade aktuell?
Also in der Landwirtschaft kriege ich ja für viele, sag ich mal, Investitionen Förderungen. Im Insektenbereich ist es aktuell noch nicht so. Da gibt es noch kein Programm, wo ich sage, ich kriege jetzt für einen neuen Insektenstall x Prozent Förderung. Das gibt es aktuell noch nicht. Also das ist in der Mache in manchen Bundesländern. Und da würden wir uns natürlich wünschen von der Politik, dass es genauso für die Insekten Programme gibt, wie jetzt für andere Nutztierarten. Weil es ist einfach eine wichtige Größe auch für Landwirte. Wenn sie eine Förderung kriegen, ist es natürlich leichter für die, diese Investitionsentscheidung zu treffen. Und das ist, glaube ich, was ich meine, die Anlagen sind heute schon rentabel für unsere Kunden. Die lohnen sich auch ohne Förderung. Aber mit einer Förderung würde die Anzahl nochmal steigen. Die sagen, okay, für mich ist es interessant, ich mache das. Und das sind so Themen, die würden wir uns von der Politik wünschen. Ich meine, vieles ist schon in der Mache. Wird hoffentlich bald umgesetzt.
In eurer Gründungszeit habt ihr da irgendwelche staatlichen Förderungen bekommen? Exist oder habt ihr Beratungsleistungen in Anspruch genommen? Kannst du da noch mal so euren Weg vielleicht skizzieren, so die ersten Jahre?
Genau, also wir haben ein Förderprogramm bekommen, also Exist jetzt nicht, aber zum Beispiel ein Programm in Bayern, das heißt EP Agri. Aha. Wo wir zusammen, sag ich mal, die erste Kundenanlage gefördert bekommen haben bei einem Fischzüchter in Bayern. Das war natürlich eine spannende Sache. Und dann haben wir natürlich auch eine große Förderung von der EU-Kommission bekommen. Da haben wir eine Förderung von 2,5 Millionen bekommen, SC Accelerator, weil die auch gesagt haben, das Thema ist so wichtig. Und es ist auch gerade wichtig im Bereich Lebensmittelsicherheit. Aha. Weil ich muss ja in Europa, das wissen viele nicht, ungefähr 90% des Sojas und des Fischmilchs importieren. Und Soja wird in drei Hauptanbauländern angebaut. Das sind die USA, Brasilien und Argentinien. Was passiert, wenn jetzt der Brasilianer zum Beispiel sagt, wir schützen jetzt den Regenwald und wir bauen da jetzt kein Soja mehr an? dann hätten wir in Deutschland ein Problem, weil wo kriegen wir unseren Soja her? Und das kann ich so nicht ersetzen. Und deswegen ist das Thema Lebensmittelsicherheit, also im Englischen Food Security, ein ganz wichtiges Thema auch in der EU-Kommission, was auch aktiv angegangen wird.
Mhm. Jetzt sage ich mal, aus grüner Sicht ist natürlich sozusagen die Idee, den Regenwald zu schützen, jenseits von Food Security natürlich auch ein gutes Ziel. Genau, also es ist halt sozusagen ein Win-Win an der Stelle, dass wir sozusagen uns zum einen unabhängiger machen von diesen Importen. Und natürlich, also es ist ja nicht nur der Regenwald, ich war selber ein Jahr lang in Argentinien, da geht es ja auch darum, was mit der Pampa passiert, wenn man dort Monokultur anbaut. Also das ist ja auch alles nochmal ein Zusatzaspekt, der an der Stelle auf jeden Fall einen Mehrwert bietet. Kommen wir vielleicht nochmal auf die Kundenseite. Wie sieht denn euer idealer Partnerbetrieb aus? Was muss der denn sozusagen haben? Von der Ausstattung, von was weiß ich, braucht man Tiere, die man sozusagen mästet? Also macht es nur dann Sinn, wenn man Schweine hat oder Hühner? Oder ist es auch was funktioniert, wenn man das nicht bei sich vor Ort hat?
Ja. Genau, vielleicht noch ganz kurz zum Thema, was du auch angesprochen hast, das ist ja dieses Thema Biodiversität. Aha. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema, was oft in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen untergeht, ist dieses Thema, dass wenn ich Regenwald abholze, geht es ja nicht nur darum, dass die Bäume nicht mehr da sind, sondern da werden ja auch Pflanzenarten, Tierarten etc. gehen ja dadurch verloren. Genauso mit dem Fischmehl, also Überfischung der Meere, ist das gleiche Thema. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, was vielleicht noch nicht, sag ich mal, jedem so bewusst ist. Aber Biodiversität ist ein ganz wichtiges Thema, was wir auch, sag ich mal, mit einem nachhaltigen regionalen Protein in Form von Insekten angehen. Jetzt zu deiner Frage zu den Kunden. Viele unserer Landwirte haben Tierhaltung oder Tierhaltung gehabt. Also Huhn, Schwein, können aber auch Rinder sein oder auch Fische. Also wir haben auch Fischzüchter als Kunden. Wir haben aber auch Kunden, die keine Tierhaltung haben. Also das heißt, das ist sowohl möglich, weil wir bieten ja den Landwirten an, dass wir denen die Larven abkaufen, dass wir die zurücknehmen. Das heißt, ich kann sie an meine eigenen Tiere füttern, die meisten aber mittlerweile, da kaufen wir die meisten Larven zurück. Weil das für den Landwirten ein durchaus attraktives Modell ist und er hat ein zweites Standbein. Er hat zum Beispiel, sagen wir mal, hier die Schweine auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er dann die Larven als zusätzliche Einnahmequelle, um die Einnahmeströme des Hofes zu diversifizieren.
Aha. Jetzt, ich war ja auf einem Hof wo mehrere Klimakammern stehen. Da ist es auch so, dass die haben Schweine, aber die kaufen auch, also lassen auch, geben euch auch viel wieder zurück von dem, was sie aktuell produzieren an Insekten, weil momentan der Marktpreis so ist, dass es sich eher rentiert, die Larven zu verkaufen, wieder zurück und beziehungsweise die fertigen gemästeten Insekten und die dann ja nicht nur in die klassische Nutztierhaltung gehen, sondern auch in den Bereich Petfood, also Hundefutter und so weiter. Das fand ich auch ganz spannend. Ist da der Markt tatsächlich auch so, dass Hundehalter bereit sind, ihre Tiere mit Insektenanteilen zu füttern? Also da bin ich einfach völlig ahnungslos, weil ich da selber nicht so die Erfahrung habe. Aber ist es inzwischen so, dass da, also bei Menschen ist ja immer noch so diese Sorge, oh, da ist irgendwie Insekten drin, geht ja auch noch gar nicht so, ne? Das ist ja auch Frage, wollen wir das in der Form? Aber da im Hundefutterbereich und so ist das schon etabliert tatsächlich.
Genau, also alle großen Hersteller haben Linien mit Insekten drin. Aha. Und es gibt noch einen anderen Trend im Heimtierbereich, gerade bei den Rassetieren ist das Thema, dass die Allergien haben gegen Aha. gewisse Inhaltsstoffe im Futter. Das Stichwort ist hyperallergenes Futter.
Aha.
Das heißt, ich glaube, was ist das jetzt schon? Jeder dritte oder vierte Hund, glaube ich, von den Rassetieren hat eine Lebensmittel- oder eine Futtermittelallergie, die dann oft erst im vierten Lebensjahr zutage kommt. Davor kommen die gar nicht zutage. Und dann benötigen die hyperallergenes Futter.
Aha.
Das heißt, der Markt ist hier stark wachsend, weil die Hunde kommen ja nach. Die haben nur noch nicht die Allergien, aber die sind schon da. Aha. Und deshalb, der Markt hier ist sehr, sehr stark wachsend. Und es gibt noch einen anderen Trend. Die Schlachtzahlen in Europa gehen ja zurück. Also weil Fleischkonsum geht ja, sag ich mal, zurück. Und viele von den, sag ich mal, den Nebenströmen aus der Kraftstoffverwertung landen ja auch im Heimtierfutter. Aber weil diese Zahlen ja zurückgehen, werden neue Proteinquellen benötigt.
Aha.
Und daher sind Insekten hier auch natürlich eine tolle Komponente. Haben sie zum einen sehr, sehr ein hochwertiges Nährstoffprofil, nicht nur für Haustiere, sondern genauso auch für Nutztiere, inklusive Fische. Und zum anderen ist es eine nachhaltige Komponente, weil deutlich nachhaltiger, als wenn ich jetzt andere, sag ich mal, Komponenten einsetze. Um so ein Beispiel zu geben, eine Katze frisst 17 Kilogramm Frischfisch im Jahr.
Aha.
17 Kilogramm. Und das ist natürlich, sind das gigantische Mengen, und diesen Fisch muss ich ja erstmal irgendwo aus dem Meer wieder fangen, bevor er dann in der Dose landet, die ich meiner Katze zu essen gebe.
Aha. Dann gehen wir vielleicht mal in die Richtung, wo siehst du euch denn in, ich sage jetzt mal, 5 Jahren, was sind sozusagen die Bereiche, wo ihr sagt, da seht ihr auch das meiste Entwicklungspotenzial? Geht's stark, also ist sozusagen euer Fokus schon eher die landwirtschaftliche Komponente, oder ist es sozusagen das Petfood-Thema? Oder sagt ihr, das ist beides wichtig und das muss beides weiter betrieben werden? Also wie seht ihr euch, und wie vielleicht auch jetzt nochmal, wie viel seid ihr gerade? Wie viel Mitarbeiter braucht ihr vielleicht dann in der Zukunft, um das gut abwickeln zu können?
Genau, also unser großes Ziel, mit dem wir gestartet sind, ist es, komplette Soja- und Fischmehl zu ersetzen. Und wenn man sich das anschaut von den Mengen, ist die Nutztierhaltung der größte Mengenverbräucher. Also zum Beispiel, um noch ein Beispiel hier konkret zu nennen, in Norwegen ist der größte Fischproduzent aus Aquakultur, global gesehen. Und die denken in Millionen Tonnen. Das sind die Maßstäbe, in denen die denken. Und unser Ziel ist auch langfristig, noch mehr in die Nutztierhaltung zu gehen, was wir jetzt schon machen. Das ist auch das, wo auch die Mengen hingehen. Der Petfood-Markt ist auch gigantisch. Also das, was wir produzieren, also sind auch kleine Mengen für den Petfood-Markt. Aktuell Peanuts, aber ich meine, die Mengen werden jedes Jahr größer. Deswegen ist es aktuell auch ein wichtiger Markt. Langfristig gesehen ist der Futtermittelmarkt einfach vom Volumen her der viel, viel größere. Und wir gehen da auch hin. Und aktuell sind wir 30 Leute, und in den nächsten Jahren werden wir stark wachsen. Also wir expandieren auch nach Europa, in andere Länder, in ein paar Jahren auch global, auch in andere Länder wie Nordamerika, Südamerika, Asien. Und was unser Ziel auch ist, aber das ist eher so eine Langfristperspektive, ist, jetzt sind wir sehr stark im Futtermittelbereich tätig. In Zukunft wollen wir auch in Bereichen rein wie Waste Recycling, da hatten wir vorhin kurz gesprochen. Aha. Was kann man da machen? Also natürlich muss die Gesetzgebung hier mitspielen. Und auch in das Thema pharmazeutische Anwendungen. Die schwarze Soldatenfliege hat zum Beispiel 52 Immunpeptide. Das kennt man vielleicht von den Bienen. Die haben eins, das heißt Propolis. Im Volksmund nennt man das auch natürliches Antibiotikum. Das heißt Immunpeptid. Die schwarze Soldatenfliege hat 52 davon. Das heißt, da hast du auch tolle medizinische Anwendungen, und manche von denen sind schon in Humanstudien und werden geguckt, welche Anwendungsfälle gibt es hier, die auf den Menschen auswirken. Also das ist auch ein Schritt für die Zukunft. Was können wir hier noch machen? Und weil da möglich mit Insekten, weil die von der Evolutionsbiologie höher sind als irgendwelche Hefen etc., die ich heute verwende, sind die einige Level drüber. Das heißt, ich kann deutlich komplexere Moleküle mit denen herstellen.
Das heißt, so Forschungskooperationen, also die Weiterentwicklung des, also auf Basis dieser Soldatenfliege, aber auch sozusagen in andere Bereiche, medizinische Forschung, da habt ihr da sozusagen konkrete Forschungsprojekte, die bei euren Anlagen schon gemacht werden, oder ist es eher sozusagen die Weiterentwicklung der Larve sozusagen? Wie kann man da möglichst optimiert nochmal die Tiere einsetzen?
Also genau, also die Futtermittelstudien jetzt im Futtermittelbereich, also die werden auch bei Landwirten gemacht. Die anderen Bereiche, die werden dann bei uns gemacht. Also in unserer zentralen Reproduktion, wo man, sag ich mal, in diesen Bereich geht.
Und wen habt ihr da? Also was sind das für Leute, die bei euch arbeiten? Sind das dann Chemiker, Biologen, keine Ahnung, welche akademischen oder vielleicht auch handwerklichen Hintergründe haben die so? Sind es Landwirte auch?
lustigerweise ja, also haben auch Landwirte im Team. Aber sag mal, bei uns ist gerade in diesem biologischen Bereich ist die Doktorendichte in Biologie sehr hoch. Also zum Beispiel unser Produktions- und R&D-Leiter ist zum Beispiel ein ehemaliger Professor für Entomologie, den wir aus den USA gewinnen konnten. Also würde ich sagen, ist die Doktorendichte gerade in diesem biologischen Team ist sehr, sehr hoch, die wir haben. Weil da geht es viel um, wie kann ich Themen, also Insekten, klar, ist ja viel Biologie, Entomologie oder auch andere angrenzende Bereiche. Was kann ich hier tun? Wie geht's dahin? Und da ist viel, viel Know-how erforderlich. Also, weil die Reproduktion bei jeder Nutztierart ist das Komplizierte. Die Mast ist deutlich leichter als die Reproduktion. Das heißt, hier gucken wir natürlich, dass wir hier die besten Leute global haben. Und deswegen haben wir schon im Team über 10 Nationen aus der ganzen Welt. Also wir kriegen auch Bewerbungen von allen Kontinenten, die uns hier unterstützen, wo wir gucken, dass wir die besten Talente gewinnen können.
Habt ihr da bei dem Thema jetzt internationale Fachkräfte, wie sind da eure Erfahrungen? Oft hört man ja, dass es gar nicht so leicht ist, die Visa zu bekommen, die Verfahren durchzulaufen. Seht ihr da Stellen, wo wir als Politik noch besser begleiten können vielleicht?
Ja. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also die Visa-Prozesse gerade jetzt für Leute, die nicht aus der EU kommen. Also innerhalb der EU, einfach. Jeder außerhalb der EU, schwierig. Genau. Also wir müssen da sogar auch mit professionellen Agenturen zusammenarbeiten, die Visa betreuen, denen man auch wieder Geld zahlen darf, damit wir diese Prozesse durchbekommen. Das würde ich sagen, ist da kann die Politik auf jeden Fall viel tun. Und die Frage ist auch, es gab ja, glaube ich, mal, wie hieß die Blue Card oder hier, dass sie diese Sachen deutlich vereinfacht werden. Weil viele von den Fachkräften, die wir jetzt auch gewinnen in unserer Branche, die gibt es vielleicht gar nicht in Deutschland. Weil die Leute gibt es irgendwo international, die sitzen, aber die gibt es gar nicht in Deutschland. Das heißt, ich muss solche Fachkräfte international beziehen. Und da kann natürlich die Politik die Rahmenbedingungen dafür schaffen, damit es erleichtert wird.
Habt ihr sprachlich sozusagen, arbeitet ihr dann auf Englisch im Team oder wie macht ihr das?
Genau, also die Firmensprache ist eine Mischung aus Deutsch und Englisch.
Okay.
Also schriftlich ist das meiste eigentlich auf Englisch heutzutage. Wenn wir aber jetzt im Team sind, wo nur Deutsche oder deutschsprachige sind, dann sprechen wir auch Deutsch. Aber gerade in dem Produktions- und Biologie-Team ist die Standardsprache Englisch.
Wenn du dir sozusagen was wünschst für in 10 Jahren, wie wäre sozusagen das Setting für euer Unternehmen und was hat sich vielleicht zum Positiven verändert?
Für unser Setting, klar, in 10 Jahren wollen wir natürlich der globale Insektenmarktführer sein. Global vertreten auf allen Kontinenten und hier nachhaltiges und regionales Protein in Form von Insekten herstellen. Ich meine, was hat sich vielleicht global verändert? Klar, die Rahmenbedingungen, dass mehr Futtermittel möglich sind. Also das ist einfach vielleicht ein bisschen Deregulation. Wie es ist, ich meine, wir sehen es ja heute schon in Ländern wie Japan und den USA, die ja auch sehr entwickelte Länder sind, ist heute schon deutlich mehr möglich. Und die haben jetzt auch keine, höhere Sterberate durch Lebensmittelsicherheit etc. als wir. Das heißt, man kann da mehr machen, ohne natürlich die Bevölkerung zu gefährden. Und ich glaube, das würde ich mir wünschen. Und insgesamt würde ich mir für Deutschland und die EU wünschen, dass wir manchmal ein bisschen pragmatischer sind. Das heißt, dass wir Dinge auch mal machen, ausprobieren und nicht alles gleich hier von vornherein, runterregulieren, sodass es schwieriger ist, hier Innovation zu haben und sich zu entwickeln. Und da, glaube ich, können wir uns von anderen Ländern oder anderen Wirtschaftsräumen was abschauen.
Wenn du zurückdenkst, denn du hast ja schon mal gegründet, aber was würdest du denn anderen empfehlen, wenn sie selber eine Idee haben? Was sind sozusagen die Do's and Don'ts aus deiner Erfahrung? Hast du einen Sachen, wo du sagst, würdest du nie mehr so machen? Lass das auf jeden Fall sein. Oder was hat sich total bewährt? Vielleicht so als Abschluss.
Ja, ich glaube, Do's ist immer wichtig, dass man einen Markt hat und dass man Kunden hat. Das heißt, wie wir gestartet sind, bevor wir überhaupt die Firma gegründet haben, haben wir 50 Landwirte angerufen und gefragt, wie die das so sehen.
Aha.
Wir davon über 10 besucht, vor Ort auf dem Hof, haben mit denen vor Ort gesprochen, um zu gucken, macht es überhaupt Sinn oder nicht da reinzugehen, weil wenn es keine Kunden gibt oder keiner das haben will, tolle Idee. Aber am Ende, man muss sich ja auf dem Markt erfolgreich sein. Das heißt, also das würde ich sagen, du bist auf jeden Fall marktorientiert. Sein. Du ist es auch keep it simple. Die Frage ist immer, was mache ich selbst? Was kaufe ich mir ein? Das bedeutet, ich bin persönlich großer Fan davon, dass wenn man gute Lösungen auf dem Markt kaufen kann, kaufe ich sie lieber ein und ich muss nicht alles selbst entwickeln.
Ah.
Das bewährt sich, weil man hat viele Themen, wenn man neue Unternehmen gründet. Das heißt, man muss nicht Probleme lösen, die andere schon gelöst haben. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das Dritte, ich glaube, ja, Mut zu haben und sich nicht von den anderen sozusagen kleinreden zu lassen. Weil gerade in Deutschland ist ja die Tendenz, wenn ich mit 1000 Leuten spreche, sagen die 900 Leute oder 999 Leute, dass es nicht funktioniert und warum es auch nicht funktioniert. Und da, sag ich mal, auch mutig sein und das zu machen. Wenn man da zu viel drüber nachdenkt, dann fängt man gar nicht erst an. Weil jeder kann einem sagen in Deutschland, wie es nicht funktioniert. Also und da kann ich, sag ich mal, da in der Hinsicht sind die Amerikaner gerade im Silicon Valley deutlich besser. Wenn man denen was vorstellt, dann überlegen die gleich, was kann ich damit machen und in welche Richtung kann ich gehen.
Ah.
Was kann ich damit machen? Das heißt nicht, dass da alles funktioniert und so. Aber die sind erstmal positiver gestimmt. Im Vergleich zu Deutschland, wo wir erstmal sagen, wie kann ich, warum funktioniert das nicht? Und das ist so ein Thema für Gründer, da würde ich mich nicht zu sehr beeinflussen lassen. Weil auch bei meinen anderen Unternehmungen haben alle gesagt, ja, das funktioniert nicht. Und am Ende ist es doch was geworden. Also ich glaube, das ist wichtig. Also wenn keiner sagt, dass es nicht funktioniert in Deutschland, dann ist es auch komisch.
Also eher sozusagen, wenn man in Deutschland von 1000 nur 998 hast, dann hat man so eine super Idee sozusagen.
Also ich habe die genauen statistischen Zahlen nicht, aber in Deutschland ist eher die Tendenz schlecht und da kann ich, sag ich mal, aus meiner Erfahrung sagen, ja, es macht Sinn, sich natürlich Kritik anzuhören und Sachen auch zu verbessern, weil es ja nicht alles so, aber sich auch nicht verrückt machen zu lassen und sich die Idee kaputt reden zu lassen.
Ja.
Weil manchmal muss man einfach machen. Und auch wenn die Leute glauben, dass es nicht funktioniert, vielleicht funktioniert es am Ende trotzdem sehr gut. Und das ist, glaube ich, so, was ich anderen mitgeben kann. Und zu den Don'ts, ja, nicht nur im stillen Kämmerlein sitzen und meine Idee tüfteln und sagen, ich gehe noch nicht raus zum Markt, weil es ist noch nicht da, sondern man muss irgendwann seine Idee auf den Markt loslassen und gucken, hey, funktioniert es oder funktioniert es nicht, weil das ist ja wirklich. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht zu lange im stillen Kämmerlein sitzt, sondern auch mit dem Markt, mit den Teilnehmern spricht und irgendwann eine Generation auch mal rausbringt zum Kunden. Das ist, im Englischen heißt es MVP, Minimal Viable Product, dass man da halt geht, wenn man lernt am schnellsten mit dem Kunden.
Das ist ein super Tipp, habe ich jetzt auch schon von einigen gehört, sozusagen nicht zu lange nur mit sich selber in Gedanken zu sein, sondern früh mit denen, die man eigentlich mit dem Produkt was Gutes tun will, in Kontakt kommen, schnell auch abchecken, passt das überhaupt? Das sind, glaube ich, so Sachen, wo viele sich vielleicht erstmal denken, oh, ich bin noch nicht so weit oder ich irgendjemand klaut mir die Idee. Auch das ist ja oft so ein bisschen der Gedanke dahinter, wenn man zu früh mit Leuten spricht, ja. Aber da keine Angst zu haben, sondern möglichst in Kontakt zu kommen.
Ich meine, was da vielleicht interessant ist, auch die Statistik, die Leute denken immer, die Idee ist das Wichtigste. Aber stimmt gar nicht. So statistisch erwiesen von großen, sag ich mal, VC, also Venture Capital Firmen. Das Wichtigste ist, erstens, Timing im Markt. Passt es gerade rein? Oh. So ein Beispiel waren so Apps, die gescannt haben, zum Beispiel so Barcode-Scanner. Ja, was da wichtig ist zu verstehen ist, die sind, die erste Generation ist gefloppt. Wieso? Weil die ersten Handykameras hatten keinen Autofokus. Das heißt, du konntest diese blöden Schilder nicht richtig fotografieren. Die sind gefloppt. Als dann die zweite Generation kam, als der Autofokus da war in den Standard-Handykameras, ging das Ding durch und dann hat es auf einmal funktioniert, diese Schilder zu fotografieren.
Ja.
Also ein Beispiel. Das zweite ist das Team. Also du brauchst das richtige Team. Weil die Idee, die du hast am Anfang, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du die Idee zumindest ein bisschen änderst oder was anderes machst. Also du brauchst ein gutes Team, um da agil zu sein. Und das dritte ist erst irgendwann die Idee.
Okay. Das ist doch schon mal für mich auch persönlich eine schöne Geschichte, weil mir fehlt immer die Idee, aber natürlich ohne Idee geht's auch nicht. Genau, also insofern vielen Dank für die Einblicke und ich wünsche euch alles Gute für den weiteren Weg. Ich werde euch auf jeden Fall weiter mit begleiten und gucken, wie sich's entwickelt. Und ich bin gespannt. Danke dir für deine Zeit, für die Einblicke und freue mich, wenn wir uns bei anderer Gelegenheit auch mal wieder treffen. Vielen Dank. Ja,
vielen lieben Dank, Stefanie, für das nette Gespräch und ich freue mich, wenn du uns weiter verfolgst und begleitest.